Guten Morgen, Gemeinde Langenfeld. Guten Morgen, alle Gäste. Guten Morgen noch einmal für diejenigen, die im Internet zugeschaltet sind. Es ist nicht großartig, wenn wir so eine Zeit haben, wo wir merken, dass Gott etwas tut. Ich hoffe, Sie merken das. Ich hoffe, du merkst das, dass Gott hier ist. Vielleicht ist das ein bisschen komisch, vielleicht ist das ungewohnt, vielleicht ist das nicht das, was Sie von Kirche erwarten, aber es ist die Realität Gottes, dass er in Menschenleben hineinspricht, mit Menschen Kontakt haben möchte, nicht nur irgendein Ritual abgehalten haben möchte, sondern es soll immer eine Zeit der Begegnung sein, immer eine Zeit, wo Jesus etwas Konkretes in Ihrem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben tun kann. Und ich freue mich, dass wir Fortsetzung machen können mit dem Thema, was wir für das Jahr 2014 haben. Ich denke, wir haben heute die Gelegenheit, so mal ein bisschen Resümee zu ziehen, was wir eigentlich in diesem Jahr so gesehen haben, durch die Augen Gottes, was Gott uns offenbart hat und wo dieser Weg uns hinführt. Ich freue mich einfach, dass wir an diesem Wochenende auch etwas Besonderes hatten. Ich möchte an dieser Stelle einmal Dank sagen für alle die vielen, die sich mit eingebracht haben in die Interviews. Wir hatten an diesem Wochenende und haben auch heute noch unser Church Life Einschätzungswochenende. Wir haben etwas berichtet darüber schon in unserem Blickpunkt, haben in dem Gemeindeforum darüber gesprochen und haben kurz erklärt, was das soll, was wir damit machen möchten, und 60 Menschen haben an diesem Wochenende, 60 Leiter und Mitarbeiter haben an diesem Wochenende ihre Einschätzung abgegeben zu den ganzen Bereichen dieser Gemeinde. Was ist gut und was könnte besser laufen? Was ist wirklich hervorragend und wo können wir Dinge angehen und wo können wir Dinge verbessern? Und ich möchte euch an dieser Stelle ganz herzlich danken. Es ist großartig zu sehen, wie auch die Begeisterung dabei ist und was so dabei rausgekommen ist. An dieser Stelle bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Peter Riedel und bei Rainer Klotz, die diesen Prozess begleiten. Und ich denke, wir können ihnen mal einen Applaus geben. Wir saßen hier gestern noch um 11 Uhr abends mit dem Ältestenteam und waren einfach begeistert miteinander über das, was ja so sichtbar wird, was so herauskommt. Und wir haben eine große Erwartung, auch in Bezug auf die Frage, wo führt uns die Reise hin? Was ist das Ziel? Was sind die nächsten Schritte, die wir als Gemeinde gehen? Und wie können wir als Kirche Jesu Christi einen Unterschied machen? In unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft, in unserem persönlichen Leben und in dieser Stadt und weit darüber hinaus. Das ist doch die Frage. Wir wollen einen Unterschied machen zu dem, was Menschen so kennen. Nicht nur, um anders zu sein, sondern um das Anliegen Gottes weiterzutragen. Und darum wird es sicherlich auch heute Morgen gehen. Und die Frage, die ich heute Morgen einmal so stellen möchte, an dich, an mich, an uns als Gemeinde, vielleicht auch an Sie zu Hause: Wo geht eigentlich Ihre, deine, unsere Reise hin? Ist dir bewusst, dass Gott einen Plan hat? Dass Gott einen Plan hat für alles. Alles in der Natur ist geplant. Nichts ist zufällig. Auch wenn viele das behaupten und sagen, das ist alles so zufällig entstanden. Du merkst einfach, dass da ein Plan ist. Von Sommer, Winter, Herbst, Frühjahr. Da ist ein Plan von Regen und von Sonne. Da ist ein Plan von verschiedenen Dingen. Da ist ein Plan in unseren Abläufen. Alles ist von Gott geplant. Und das Interessante und die große Frage ist, ist auch unser Leben oder das, was uns erwartet, ist das von Gott geplant? Und sicherlich stellt sich da die Frage, interessiert sich Gott eigentlich für so eine Gemeinde wie unsere hier? Interessiert sich Gott für eine lokale Kirche? Hat Gott nicht etwas anderes zu tun? Er muss dafür sorgen, dass die Sterne nicht ineinander krachen oder dass dieses oder jenes nicht geschieht. Ist es denn für Gott wirklich interessant, einer Gemeinde wie unserer, einer Kirche wie unserer, einen Plan zu geben und zu sagen, das habe ich für dich? Wenn die Gemeinde Jesu Christi nicht einen Auftrag hat von ihm, dann frage ich, wer dann? Wer hat sonst einen Auftrag, wenn wir diejenigen sind, die Jesus Christus in ihren Herzen tragen, die Jesus Christus erleben können, deren Leben neu gemacht wird durch den lebendigen Gott und durch durch die Menschen, die von ihm neu gemacht worden sind, kann dann das ganze Leben Gottes hinausfließen. Und ich möchte diese Frage einmal stellen: Hat Gott einen Plan für uns? Hat Gott einen Plan für dich? Und am besten schauen wir da in die Bibel hinein, denn die Bibel ist das Buch, an das ich glaube, an das wir glauben, das diese Gemeinde hier als Grundlage hat, was relevant ist für unser Leben. Und ich wünsche mir, dass diese Bibel heute Morgen zu dir spricht, dass diese Bibel heute Morgen etwas auslöst, diese Worte etwas auslösen in deinem Herzen und etwas bewegen, weil sie kraftvoll sind, weil das nicht alte Mythen sind, weil das nicht Geschichten sind, die man entzaubern muss, sondern weil das erlebbare Kraft Gottes, weil das erlebbares Reden Gottes ist. Ich selber bin das beste Zeugnis dafür. Das Wort Gottes, die Bibel, hat mein Leben 100% verändert. Die Bibel, das Wort Gottes, hat viele Leben verändert. Gibt es hier Menschen, die sagen, ich habe ein verändertes Leben durch die Bibel bekommen, dann will ich mal gerne eure Hände sehen. Das ist großartig. Und wenn Sie sich nicht melden und sagen, ich finde diese Bibel irgendwie langweilig, dann hoffe ich, dass es mir heute Morgen gelingt, dass es uns gelingt, dass es Gott gelingt, Ihnen diese Bibel lebendig zu machen. Im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, da lese ich ab Vers 19. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Jesus Christus als seine Gesandten oder als seine Botschafter auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sehen hier einen Gott, der die Initiative ergreift, der nicht einfach wartet, dass Menschen auf eine gute Idee kommen und sagen, ach, uns fällt da gerade mal was ein, wie wir vielleicht Menschen erretten und erlösen können. Sondern wir sehen hier, dass es einen Gott gibt, der eine Erlösungstat geplant und umgesetzt hat, nämlich diesen Jesus Christus ans Kreuz genagelt hat. Und dieser Jesus Christus ist der Garant, der ist die Ursache für die Versöhnung, dass wir, du und ich, dass wir versöhnt leben können mit Gott. Und das Spannende daran ist, dass Gott nicht einfach unsere Fehltritte übersieht und sagt, ich mache da mal so einen Schwamm drüber, sondern dass er diese Fehltritte sieht und dass er diese Schuld und diese Sünde sieht, aber selber dafür bezahlt. Er selber hat den Preis bezahlt durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das lesen wir hier. Und Gott geht weiter. Gott sagt, es ist gut, dass ich diesen Sohn Jesus gegeben habe und dass Menschen dieses Leben, dieses neue Leben empfangen. Aber mit dem Empfang des neuen Lebens, mit damit, dass ich versöhnt werde mit Gott, bekomme ich auch einen Auftrag. Ich bekomme eine Aufgabe, an diesem Erlösungswerk mitzuarbeiten. Ich kann nichts für meine eigene Erlösung tun, aber ich kann dazu beitragen, dass andere Menschen diese Erlösung und diese Gnade Gottes finden. Deshalb nennt uns das Wort Gottes Botschafter oder Gesandte, die mit dieser selben Botschaft unterwegs sind, die Jesus hat. Dieselbe Botschaft, die Jesus hatte. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott zwingt niemandem etwas auf. Und für viele Menschen klingt das so lächerlich. Wieso muss ein Gott Menschen einladen? Kann dieser Gott nicht einfach das Gute belohnen und das Böse bestrafen? Und wer nicht mitmacht, na, der guckt eben in die Röhre. Wieso muss ein Gott einladen? Hat er es nötig, wenn er Gott ist, einzuladen? Viele Religionen und auch viele Kulturen, auch die Griechen, fanden das einfach lächerlich. Die haben gesagt, was ist das für ein kleiner Gott, der es nötig hat, Menschen einzuladen. Aber ich darf dir heute eins sagen, das ist der Kern des Evangeliums. Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Das ist der Kern vom Evangelium. Es geht immer darum, dass da ein Gott ist, der seine Arme aufhält und alle Menschen einlädt, zu ihm zu kommen und zu sagen, Ich möchte dir begegnen. Du kannst mir begegnen. Du kannst Veränderung erfahren. Auch dieser Gottesdienst ist heute ein Punkt der Begegnung mit Jesus Christus, wo du, wo ich, wo wir ihm begegnen können. Egal wie lange wir ihn schon kennen, auch wenn sie ihn gar nicht kennen, kann das heute der Moment sein, wo sie sagen können, ich begegne diesem Jesus. Wir sind Botschafter an Gottes, an Christi Stadt, an Stelle von Jesus Christus. Jesus ist im Himmel und er hat uns gesandt, diese Botschaft weiterzugeben. Und ich fühle mich manchmal, wenn ich so in meine Umgebung hineinschaue, wenn ich mit Kollegen, mit Nachbarn, wenn ich mit Freunden, mit Menschen zu tun habe, fühle ich mich so ein bisschen wie dieser Botschafter, von dem ich jetzt erzählen möchte. Er hatte das erste Mal eine offizielle Funktion wahrzunehmen und war eingeladen zu einem riesengroßen Event in Österreich. Und dort waren so viele Menschen versammelt. Da waren die ganzen Reichen aus der Gesellschaft, da waren die Wirtschaftsbosse, da waren Politiker, da waren alle möglichen Menschen vertreten. Andere Botschafter aus allen Nationen. Und er war so nervös. Und unter diesen Hunderten von Diplomaten und Menschen, die etwas bedeuten in dieser Gesellschaft, da fand jetzt so ein großartiges Fest statt. Und das Essen war super. Und er hat auch sicherlich ein Glas Wein mehr getrunken, als gut war. Und das Orchester spielte so großartig. Und er merkte, wie ihn die ganze Situation und die ganze Sache so übermannte und überwältigte, dass er seine Nervosität verlor und sich zu der Person auf der Rechten zuwandte und sagte, wollen Sie mit mir tanzen? Und diese Person zog die Augenbrauen hoch und sagte, nein, das werde ich nicht. Und dann sagte der Botschafter, oh, es tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen oder in eine ungeschickte Situation bringen, aber können Sie mir erklären, warum nicht? Diese Person hatte so ein schönes Kleid an. Es war mit Gold bestickt, es war großartig und diese Person drehte sich zu ihm und sagte, es gibt genau drei Gründe, warum ich heute nicht tanzen werde. Das erste ist, dies ist kein Ball, sondern das ist ein Bankett. Der zweite Grund ist, das ist keine Tanzmusik, das ist die österreichische Nationalhymne. Und das dritte ist, ich bin keine Frau, sondern der Kardinalerzbischof von Wien. Und manchmal fühlen wir uns genau so deplatziert. Ich fühle mich manchmal mit meiner Botschaft von Jesus so deplatziert. Und wenn ich so Gemeinde, Kirche in Deutschland betrachte, dann ist sie oft weniger ein Botschafter von dieser guten Botschaft, sondern sie kommen mir manchmal mehr vor wie Flüchtlinge. Wie Flüchtlinge, die sich zurückziehen und verstecken von einer Welt, die sich immer schneller verändert. Von einer Welt, die den Gläubigen immer fremder wird. Von einer Welt, die immer bedrohlicher wirkt. Und Kirchen und Gemeinden ziehen sich zurück in die Hinterhöfe, in Rückzugsorte und fühlen sich deplatziert und entfremdet. Und in den letzten Jahren hat sich unsere Welt so dramatisch verändert. Ich habe die Zahlen, glaube ich, nur von 2010 oder 2012, aber 25.000 Menschen im Monat verlassen die Kirche. Jeden Monat eine Kleinstadt, die aus der Kirche austritt. Eine durchschnittliche freikirchliche Gemeinde in Deutschland hat 50 Mitglieder. Das ist der Durchschnitt. Das, was wir hier haben, ist nicht der Durchschnitt. Wir sind so reich gesegnet hier an diesem Ort. Und deshalb glaube ich, dass Gott einen Plan hat. Und die Frage ist doch, wie können wir heute, wir als Gemeinde, du als Gläubiger, Botschafter von Jesus Christus sein? Was bedeutet es, wirklich diese Mission von Jesus Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, in jedem Bereich unserer Gemeinde zu haben, in jedem Bereich deines Familienlebens, in jedem Bereich deines Lebens es auszuleben. Und es gibt so drei Entwicklungen, die für uns schwierig sind, aber auf die wir uns einstellen als Gemeinde. Als erstes stelle ich fest, dass meine Freunde am Sonntag etwas anderes vorhaben, als zur Gemeinde oder zum Gottesdienst zu gehen. Die haben definitiv was anderes vor. Der Sonntag ist nicht mehr der Tag der Kirche und des Nichtstun. Der Sonntag ist ein Tag der Aktivität. Ein Tag, an dem man einmal was ganz anderes machen kann, als was in der anstrengenden, stressigen Woche passiert. Der Sonntag ist ein Tag des Sports, der Freizeitaktivitäten, der Familie, um sich zusammenzufinden und die Zeit miteinander zu genießen. Und für viele ist der Sonntag auch ein Arbeitstag geworden, an dem einfach harte Arbeit ansteht. Und unser Leben ist nicht einfach, es ist komplex geworden. Das Weitere ist, dass wir feststellen, dass junge Menschen mal hier, mal dort sind, in der Gemeinde und dort sind. Und das hängt auch zusammen mit den geänderten Lebenssituationen und Lebensrhythmen, mit denen wir zu tun haben. Wir arbeiten nicht mehr nur an ein und derselben Stelle. Wir wohnen nicht mehr an der ein und derselben Stelle. Unser Zuhause ist nicht unbedingt dort, wo wir geboren wurden. Unser Zuhause kann dort sein. Und da ist für viele Menschen dort, wo sie gerade leben. Das ist ihr Zuhause. Dort werden Beziehungen geknüpft und wieder abgebrochen. Und das führt dazu, dass wir als Gemeinde erleben, dass der Gottesdienstbesuch und dass Dinge durcheinander geraten. Und wir uns fragen, wie können wir auf diese Situation eingehen? Wie können wir die Botschaft an die Menschen bringen, die heute hier und morgen dort sind. Und das Dritte, was du vielleicht auch merkst, ist, deine Freunde verstehen dich vielleicht gar nicht, wenn du vom Glauben redest. Auch wenn du mit jungen Menschen redest, die Frage, wer Jesus Christus ist, ist für viele schon eine komplette Überforderung. Und das dürfen wir ihnen noch nicht mal übel nehmen, wenn niemand etwas davon gehört hat. Wie können wir Menschen dafür kritisieren, dass sie sich nicht auskennen mit dem, was uns so wichtig ist? Menschen wissen immer weniger und weniger und weniger vom Glauben und von diesem Gott, der sie retten möchte, von diesem Gott, der diese Liebesbotschaft hat. Viele können einfach nichts mehr mit Jesus anfangen. Und wenn du über Pfingsten redest, dann wissen sie nicht, ist das was, was ich zum Autofahren brauche oder was ich mir aufs Brot schmiere oder was in sonst irgendeiner Form, das habe ich nie gehört. Der andere Punkt ist auch, kennen Sie Menschen, von denen Sie diesen authentischen Glauben, von denen Sie die Inhalte, die wir vielleicht gar nicht so benennen müssen und jetzt sagen müssen, das ist Wiedergeburt und das ist dieses und das ist jenes, sondern es kommt erstmal darauf an, dass Menschen neues Leben aus Gott empfangen. Treffen Sie Menschen, die neues Leben aus Gott empfangen haben und die diese Gedanken und auch dieses Erlebnis weitergeben können. Können wir solche Menschen sein? Und die Frage, die ich heute stellen möchte, was ist das Anliegen Gottes. Um uns herum sind Menschen, die reif sind zur Ernte. So sagt es Jesus Christus. Menschen, die er vergleicht mit einem Erntefeld, das komplett reif ist. Und es fehlen die Arbeiter, um diese Ernte hereinzuholen. Jeden Monat machen viele Kirchen und Gemeinden zu. Und es fehlen die Arbeiter, die einmal dort waren, um die Ernte, die dort rundherum ist, einzuholen. Ein großer Teil von Menschen ist zwar noch in der Kirche, wir haben noch so 50%, über 50% der Bevölkerung, die in einer Kirche ist. Aber die wenigsten von ihnen sehen regelmäßig ein Kirchengebäude von innen. Oder wenn, vielleicht als Sightseeing. Und 99% der Menschen, die um uns herum sind, haben kein Leben aus Gott. Vielleicht sind es sogar noch weniger, die Leben aus Gott haben als 1%. Ich weiß es nicht. Aber definitiv ist 1% die Oberkante. Und das heißt, wenn du 100 Menschen begegnest, dann ist einer dabei, der vielleicht Jesus kennt. Und könnt ihr euch vorstellen, dass das für Gott ein Anliegen ist, der diese Botschaft rausbringt, lasst euch versöhnen mit Gott, dass Gott ein Anliegen hat, diese Menschen zu erreichen, die ihn nicht kennen? Und wenn wir so um uns herum schauen, dann empfinde ich das eben wie so ein geistliches Trümmerfeld. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, in diesem geistlichen Trümmerfeld ein Gott, der sucht und retten möchte. Und wir, die wir sagen vielleicht, Mensch, es ist alles super hier. Ich fühle mich hier so wohl in diesem Gottesdienst. Es ist alles bestens. Was geschieht mit den Menschen, die um uns herum sind? Vielleicht ist es auch für Sie heute Morgen das erste Mal, dass Sie davon hören, dass da ein Gott ist, der sucht und retten möchte. Dann freue ich mich, dass Sie hier sind. Dann freue ich mich, dass heute Morgen eine Gelegenheit da ist, diesen Gott zu finden. Und wir können drei Dinge tun als Gemeinde. Wir können einfach das Gleiche tun, was viele Gemeinden tun und Kirchen tun. Wir machen einfach so weiter und wir schrumpfen irgendwann. Oder wir verstecken uns und versuchen, das zu behalten, was wir haben. Oder wir wachsen und wir senden Arbeiter aus und sind Arbeiter, die in dieses Erntefeld gehen und die Botschafter sind. Und die Frage ist, was muss passieren, damit etwas passiert? Was ist der Weg, den Jesus für dich hat? Und wie kannst du ihn entdecken? Was ist der Weg, den wir als Gemeinde haben? Und wie können wir ihn entdecken? Und manchmal ist es ganz einfach. Jesus redet in unser Leben auf irgendeine Weise hinein, auf ganz einfache Weise. Er legt etwas in uns hinein und das fängt an, in uns zu arbeiten. Gott ist oft ganz einfach. Du musst gar nicht so viel machen. Manchmal kommt Gott zu dir und er legt etwas in dich hinein und es fängt an zu arbeiten. Und ich möchte uns von einem Mann berichten, bei dem das so war. Das finden wir im Alten Testament im Buch Nehemia. Und er ist weit weg von seiner Heimat als Gefangener in Babylonien. Und er erkundigt sich, wie es den Menschen geht, die jetzt so Stück für Stück nach Jerusalem zurückkehren. Und ich lese aus dem zweiten Vers. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Und sie berichteten, die Zurückgekehrten, sie leiden bittere Not. Man beschimpft sie, von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig und die Tore liegen in Schutt und Asche. Und als ich das hörte, setzte ich mich hin, ich weinte, trauerte tagelang, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Wir sehen hier einen Mann, der eine Sache hört und das Gehörte bricht sein Herz. Nehemias Herz ist gebrochen, als er hörte, dass seine Mitmenschen, die zurückkehren, dass sie so behandelt werden, dass alles in Trümmern liegt. Und ich weiß nicht, wenn wir so nach Deutschland hineinschauen, dann ist das ein super Bild. Die geistliche Welt liegt in Trümmern und Menschen um uns herum leiden unendliche Qualen. Sie leiden unendlich an zerrütteten Familien. Sie leiden unendlich an so vielen Dingen. Und mein Herz bricht, wenn ich Dinge sehe um mich herum, wenn ich sehe, dass Kirchen schließen und das noch als Erfolg gefeiert wird, dass man jetzt Bezirke zusammenlegt, dass wir viele kleine Gemeinden haben, die nicht sichtbar sind in Deutschland, die keine Botschaft haben. Die Menschen in meiner Straße, wenn ich morgens zum Gottesdienst fahre und weiß, die gehen heute Abend ins Bett ohne Gott. Und wenn sie morgen nicht mehr aufwachen, werden sie auch ihr Leben, ihre Ewigkeit ohne Gott verbringen. Ich sehe die Jogger und die Spaziergänger mit ihren Hunden jeden Morgen. Anstatt eine Beziehung mit Gott zu haben, haben sie Beziehung mit anderen Dingen, die gut sind. Aber etwas ganz Wichtiges, Entscheidendes fehlt in ihrem Leben. Mein Herz bricht, wenn ich mit Führungskräften rede und ich merke, was ihr Lebensinhalt ist und in welchem Hamsterrad sie hängen und was für ein armseliges Leben dahinter steht. Da steht der dicke BMW vor der Tür, da ist das tolle Haus, aber da drin, das ist so arm und so leer wie nirgendwo sonst. Und das erlebe ich oft. Mit solchen Menschen zu tun. Nachbarn, die sich im Konsum ertränken, weil sie es einfach nicht mehr aushalten, wie leer es da drin ist. Und Jesus, er sah diese Menschen Und er war berührt von dem, was er sah. Jesus, steht in Matthäus 9, Vers 36, als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sah die Kinder dort, die ohne Vater und Mutter sind. Jesus sah die Ausländer und die Fremden, die beschimpft und ausgeschlossen wurden. Jesus sah die Behinderten und die Kranken, die keine Hoffnung hatten. Jesus sah den Sünder, der sich abmühte, um Gott zu gefallen, um Gott näher zu kommen. Und der es doch tief in seinem Inneren wusste, ich werde es wohl nicht schaffen. Ich werde nie gut genug werden, um diesem Gott zu begegnen. All dies sah Jesus und es hat ihn berührt. Es hat tiefes Mitgefühl in ihm ausgelöst. Und wenn wir weiterlesen, dann sagt Jesus, ich bin nicht nur berührt, sondern ich trete in Aktion. Ich sehe dieses weiße Erntefeld. Und er hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in diese Ernte sendet. Zu diesen Kindern, zu diesen Menschen, die keine Hoffnung haben. Zu diesen Erwachsenen, zu den Kranken und zu den Behinderten, zu den Fremden, die im Land sind und die ausgeschlossen waren. Und wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Als ich diese Dinge so gesehen habe, es hat in mir dasselbe Mitgefühl ausgelöst. Es hat in mir so diese Schau ausgelöst für das, was Gott tun will. Wisst ihr, wenn ich mit Menschen rede und die sagen, ach, Deutschland ist so harter Boden, dann sage ich immer, wisst ihr, Deutschland ist ein Missionsparadies. Überall, wo ich hinkomme, treffe ich ungläubige Leute, die nicht an Gott glauben, die nicht keine Beziehung zu diesem Gott haben. Welch einen Auftrag habe ich? Welch eine Chance habe ich, überall, wo ich hingehe, diese gute Botschaft weiterzugeben? Aber glaubt mir, dass ich auch zu Gott schreie und sage, Herr, ich wünsche mir, dass in unserer Gemeinde das geschieht, was durch Nehemia passiert ist. Der dann hingegangen ist und nicht nur geweint hat tagelang, sondern der diese Mauern aufgebaut hat gegen alle Widerstände und dafür gesorgt hat, dass das Werk Gottes wieder aufgerichtet wird. Dass das, was wir auch heute Morgen gehört haben, Esra dort in dieser Stadt anschließend, nachdem die Mauern aufgebaut waren, stundenlang das Wort Gottes vorgelesen hat und Menschen erkannt haben, Mensch, wir haben uns abgewandt von Gott, wir wollten nichts von ihm wissen, aber dieser Gott hat ein Interesse an mir und ich kann zu ihm kommen. Und das tut das in mir. Und das sind oft die ganz einfachen Dinge. Weißt du, da hat keiner gepredigt, da hat keiner irgendwas gesagt, sondern ich sehe diese Dinge und auf einmal redet Gott zu mir. Und es fängt an, mein Herz zu verändern. Und dann gibt es die Momente, wo Gott auch nochmal besonders in dein Leben hineinspricht. Einige von euch wissen das ja auch, dass Gott so konkret zu mir gesprochen hat. Und ich hatte sicherlich andere Pläne für mein Leben. Ich hatte andere Dinge geplant. Aber ich darf dir eins sagen, Gottes Pläne sind besser als meine eigenen Pläne. Ich hätte weiter Karriere machen können. Ich kann auch jetzt so viele Aufträge annehmen. Leute möchten mich gerne buchen. Und ich sage, nein, das ist nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes ist, dass ich das, was ich gesehen habe, was mein Herz berührt, dass ich das in die Tat umsetze. Und das ist ein Geheimnis, auch für dich. Sieh nicht nur die Dinge, sei nicht nur betroffen, sondern werde jemand, der aus der Betroffenheit heraus eine Schau entwickelt für das, was Gott konkret mit dir und was Gott konkret mit unserer Gemeinde vorhat. Dein Kreuz, was du trägst, ist ein anderes als das, was ich tragen muss. Das, was Gott dir sagt, wird was ganz anderes sein als das, was er mir sagt. Du musst es nicht so machen. Es ist wahrscheinlich sogar falsch, wenn du das genauso machst, wie ich es mache. Aber Gott hat für dich einen Plan. Mein Weg ist nicht dein Weg. Die Frage ist, welchen Weg gehst du und welche Opfer darfst du bringen? Es ist in der Bibel immer ein Bild, wenn wir Gott dankbar sind oder wenn Gott von uns etwas erwartet, dass das mit Opfer verbunden ist. Opfer ist etwas, was du rausschneidest aus dir und was dich etwas kostet, was wehtut. Gott mutet uns es zu, dass wir Dinge opfern. Und er macht es nicht, um uns die Dinge wegzunehmen, sondern an diese Stelle, wo jetzt etwas frei wird, etwas weitaus Kostbareres und Besseres zu leben. Und das ist das, was ich erleben darf. Dass mein Leben in den letzten 2-3 Jahren sich so rasant verändert und auch Gott so rasant anfängt, Dinge zu tun, und ich nur staunen kann und sage, das hätte ich nicht erwartet, Gott. Ich habe immer nur dieses Opfer gesehen, ich habe diese Schwierigkeiten gesehen, aber diese Freude und dieses Zurückzahlen, was Gott gibt, das ist ja viel mehr wert als alles andere. Und so ist Gott. Du kannst Gott nichts schenken. Wenn du ihm ein Opfer gibst, wird er es dir hier oder in der zukünftigen Welt vielfach erstatten. Und das ist etwas Großartiges. Lass uns die Türen sehen, die Gott öffnet zu seinem Reich, für uns als Gemeinde. Und durch diese Türen können wir gehen. Und wenn ich das jetzt so beschrieben habe, wie die Situation ist und wie die Dinge so da sind und was mich bewegt, was viele hier aus dieser Gemeinde bewegt, dann ist doch die Frage, was ist der Auftrag, was ist die Vision für uns als Gemeinde Gottes? Als Kirche Jesu Christi, als Botschafter, die nicht so sein wollen wie dieser Botschafter dort in Wien, sondern wir wollen die Botschafter sein, die einfach nur ihre Botschaft weitergeben und sagen, es gibt einen Gott, der einen Plan für dein Leben hat. Und dieser Plan ist gut, dieser Plan ist mit Rettung verbunden, dieser Plan ist mit Heilung verbunden, dieser Plan ist mit ewigem Leben verbunden. Ich darf dir einfach mal so meine Sicht sagen, was ich mir vorstelle als Gemeinde. Eine Gemeinde, die eine Heimat und ein Zuhause wird für viele Menschen, die jetzt noch nicht Gott kennen. Und vielleicht auch für diejenigen, die hier sind und sagen, ja, ich fühle mich noch gar nicht so richtig zu Hause. Und das messen wir gerade bei Church Life. Fühlen sich Menschen zu Hause in unserer Gemeinde? Und wenn nicht, was können wir tun, um Menschen ein geistliches Zuhause zu geben, auch ein Beziehungszuhause? Diese Gemeinde soll geistliche Kinder bekommen. Menschen, die ihr Leben Jesus geben, die ihr Herz Jesus geben. Menschen, die im Glauben wachsen. Menschen, die sich taufen lassen, die die Geistestaufe erleben, die die Gaben des Heiligen Geistes empfangen, die ihre Vision und ihre Berufung erkennen. Das ist mein ganz klarer Wunsch für diese Gemeinde. Ich wünsche mir, dass die Liebe und die Gaben Gottes sichtbar werden. Ich wünsche mir, dass der zweite Gottesdienst so voll mit diesen Menschen wird, von denen ich gerade sprach, dass wir irgendwann an die Grenze stoßen und sagen, wir haben so viele neue Mitarbeiter, wir haben so viele neue Menschen, die zu Hause angekommen sind, im Haus Gottes, dass wir was anderes machen können noch. Sie sagen können, wir können eine neue Gemeinde gründen. Wir können an Orte gehen, wo kein Zuhause ist. Dass wir Segen geben, dass wir ein Stück abgeben von dem, was Gott uns geschenkt hat. Und ich empfinde das als eine Verpflichtung, dass das den Segen, den Gott uns gegeben hat, dass wir den weitergeben. Es gibt zwei Dinge, die mehr werden, wenn du es weggibst. Das eine ist der Segen, wenn du den weitergibst, der wird immer mehr bei dir und bei anderen. Und das andere ist die Liebe. Die Liebe wird nicht weniger, wenn du sie teilst. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die einen starken Kinderdienst tut, die eine ganz prosperierende Jugendgruppe hat, die einen ganz großen Einfluss auf die neue Gesellschaftsmitte hat und eine Gemeinde, die Tochtergemeinden gründet in Richtung der ganzen Großstädte, die hier um uns herum sind. Nach Köln, nach Düsseldorf, und dass da so richtige Schneisen entstehen, wo die Botschaft von Jesus Christus auch in diese Großstädte hineinfließt. Und ich bin sicher, dass Gott die notwendigen Mittel schenken wird. Ich bin ganz sicher. Er versorgt uns. Ich hätte das nicht erwartet. Ich bin in eine Glaubenskrise gekommen, weil ich Gott nicht zugetraut habe, dass er uns versorgen kann, wenn ich meinen Beruf aufgebe. Aber Gott hat mich durch diese Krise geführt, damit neues Vertrauen in mir anwächst, damit Vertrauen entsteht. Und dieses Vertrauen will er uns auch geben, wenn wir durch eine Krise, durch eine Zeit gehen, die uns Opfer kosten. Alle diese Menschen, Nehemia, Jesus und all die anderen Männer der Bibel und Frauen der Bibel, die wir sehen, sie haben oft einen hohen persönlichen Preis bezahlt, für diese Schau, die Gott ihnen gegeben hat. Und sie haben überwunden. Sie haben etwas Großartiges erreicht und vielen Menschen gedient. Wir sind nun seine Botschafter. Das ist die Vision Gottes für uns als Gemeinde. Dass wir diese Botschaft nach draußen geben und dass wir die Menschen, die dadurch erreicht werden, dass wir ihnen hier drin ein Zuhause geben, einen Platz geben für ihre Gaben, einen Platz geben, um den Dienst zu tun, den Gott für sie vorgesehen hat, nicht wir, den wir aussuchen. Du bist nicht berufen, um die Welt zu ändern, aber du bist berufen, um Dinge in deinem Umfeld zu verändern. Und ich möchte dich jetzt fragen, was bricht dein Herz? Sind da Menschen um dich herum, die wo es dir einfach wehtut? Sind da Situationen um dich herum, wo es einfach wehtut? Ich glaube, dass Gott hier anfängt bei dir und bei mir hineinzureden, etwas zu zeigen, zu sagen, guck mal, das könnte dein Weg sein. Genau das könnte dein Weg sein. Das kann in deiner Familie sein, das kann an deinem Arbeitsplatz sein, das kann irgendwo sein, wo Gott dich hinstellt. Gott öffnet uns die Augen, das ist das Jahresthema, dass wir sehen, wie Gott sieht. Und er öffnet unsere Augen. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater der Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch den Geist der Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Er öffnet euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf die wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ich wünsche dir den ganzen Reichtum Gottes für deine Familie, für dein Umfeld, für deine Lebenssituation, für unsere Gemeinde und dass Gott uns die Augen öffnet für seinen Plan, für seine Schau. Und es gibt nichts Schöneres, wenn Menschen zusammenkommen, die diesen Plan entdecken und anfangen, gemeinsam daran zu bauen, wie Nehemia es mit den Menschen, seinen Mitarbeitern gemacht hat. Und etwas Neues entsteht und alle lachen und sagen, ha, ihr könnt es doch nie schaffen, ihr seid doch viel zu klein, ihr kleinen Würmer, was bildet ihr euch ein? So haben sie sich verspottet. Danach haben sie versucht, sie sogar zu töten und auf verschiedene Weise davon abzubringen. Aber wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wenn du in deiner Familie diese Botschaft hast, in deinem Umfeld, niemand kann gegen dich sein, auch wenn deine Familie dich verspottet, auch wenn Menschen in deinem Umfeld sagen, ach, du mit deinem Gott, mit diesem Taschengott und wo du dich dran festhältst, deinen Strohhalm. Du weißt selber, was Gott in deinem Leben getan hat, was er tun kann. Und er will dir die Augen öffnen dafür, für diesen unendlichen Reichtum, den er hat. Und ich möchte abschließen mit einem Aufruf an uns alle. Vielleicht kann das Lobpreisteam nochmal kommen und wir können noch einen Song singen, geht das? Wir haben ja heute den Abendmahlsonntag, da darf ich 5 Minuten länger machen. Wenn du hier bist und heute Morgen sagst, oder wenn du zu Hause vor dem Internet sitzt und sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, aber ich möchte ihn gerne annehmen. Ich möchte diesem Jesus begegnen. Ich möchte diese Beziehung haben, von der du da vorne immer sprichst. Dann wollen wir jetzt dafür beten. Danach werde ich noch ein anderes Gebet sprechen. Herr Jesus, ich bitte für alle diejenigen, die heute Morgen hier sind und die merken in ihrem Herzen, dass du sie rufst, die zu Hause vor ihrem PC sitzen und die merken, dass du zu ihnen hineinsprichst in ihre Situation. Wir wollen euch gemeinsam als Gemeinde eine Hilfestellung geben. Wir wollen einfach ein Gebet gemeinsam sprechen. Man darf dieses Gebet mitsprechen. Lass uns das Folgende gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich wünsche mir, dass du in mein Leben kommst. Reinige du mich von meiner Sünde. Ich möchte dir gehören. Ich möchte, dass du mich versöhnst mit Gott. Ich möchte dir gehören für alle Ewigkeit. Danke, dass du in mein Leben kommst. Amen. Ich möchte weiter fragen, sind heute Morgen Menschen hier, die erfahren haben und wissen, ich habe das erkannt, dass Gott in mein Leben hineinspricht und ich bin berufen, etwas zu tun, aber ich habe es nicht getan. Ich habe mich nicht getraut oder ich traue mich immer noch nicht. Du darfst einfach aufstehen, ohne dich schlecht zu fühlen, und wir wollen gemeinsam dafür beten. Wenn du das möchtest, steh einfach auf und wir wollen zu dem Gott des Himmels rufen. Herr Jesus, ich danke dir, dass hier Menschen sind, die dein Reden gehört haben und die darauf antworten und die sagen, hier bin ich, Herr. Ich weiß nicht, wie es gehen wird. Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich so deplatziert. Aber Gott, du bist der, der beides schenken kann. Erst, dass wir wollen und dann, dass wir es auch tun können. Halleluja. Und ich bitte dich, dass du mit deiner Macht kommst, mit deinem Geist kommst. In Jesu Namen. Amen.